Deutschlandfunk Interview.
Wir bleiben beim Thema und der Frage, ob Deutschland sich tatsächlich was von der strengen Asylpolitik Dänemarks abschauen kann, abschauen sollte. Da bin ich skeptisch, sagt Raphael Bossong, der jetzt zugeschaltet ist. Der Politikwissenschaftler beschäftigt sich bei der Stiftung Wissenschaft und Politik mit dem Forschungsgebiet Justiz und Inneres in der EU und damit ist auch Migrations- und Asylpolitik ein Schwerpunkt. Guten Morgen, Herr Bossong.
Guten Morgen.
Herr Bossong, Sie haben mir im Vorgespräch verraten, wenn Politiker in Deutschland fordern, lasst uns mehr nach Dänemark schauen und unser Asylsystem auch viel strenger gestalten, dann ärgert Sie das. Warum?
Naja, also man kann sicherlich mehr Restriktionen fordern und wir haben eine besondere Belastungssituation, das ist außer Frage. Aber ja, dieses dänische Modell ist auch irgendwie so eine Chimäre oder eine Fata Morgana. Also das Modell, was gehört denn genau dazu? Da nennt dann jeder etwas anderes. Man ist ein bisschen so, sucht sich da seine Lieblinge aus. Sie haben ja aber schon in Ihrem Bericht auch dargestellt, dass vieles von dem oder insbesondere eins zentrales Element, dieses Auslagern von Asylverfahren, gar nicht in der Praxis stattfindet. Und auch haben Sie ja richtigerweise dargestellt, dass Dänemark ja eben einen besonderen Rechtsstatus in der EU hat und deshalb gar nicht in dieser Weise von uns kopiert werden kann. Mhm. Also so ein Modell, was man einfach vom Regal nehmen könnte und bei uns anwenden könnte, das geht eben so nicht.
Dänemark hat ja für sich verhandelt, nicht an alle europäischen Rechtsakte des europäischen Asylsystems gebunden zu sein. Wobei genau hat Dänemark dafür sich Ausnahmen verhandelt?
Das ist eigentlich sehr breitflächig. Das geht da gar nicht um den Migrationsbereich im engeren Sinn, sondern Dänemark hat grundsätzlich, als Justiz und Inneres in der EU in Mehrheitsentscheide überführt worden ist, das ist also schon Ende der 90er, quasi das nicht mitmachen wollen. Die hatten ja auch damals noch gleichzeitig ein Opt-out von der Verteidigungspolitik, von dem sie jetzt mittlerweile im Eindruck der Ukraine-Krise zurückgetreten sind. Und also dieses gesamte Feld Politikfeld Justiz und Inneres ist in Dänemark nur mit Vorbehalten oder eigentlich grundsätzlich erstmal nicht mitgetragen und dann nur in Einzelbereichen schließen sie sich dann an. Und das ist im Bereich Migration das Dublin-Regime, was sie müssen, um dann die Schengen-Freizügigkeit zu genießen. Bei Frontex sind sie auch über ein kompliziertes Arrangement dabei. Aber die Asylaufnahmerichtlinie, die Verfahrensrichtlinie, die Qualifikationsrichtlinie sind so die anderen drei Kernakte des aktuell gültigen EU-Asylrechts. Die sind dann in Dänemark so nicht anwendbar.
Und was könnten wir von der dänischen Asylpolitik nun übernehmen und was so gar nicht?
Also da will ich mir jetzt auch kein vorschnelles Urteil erlauben. Da der Bereich, wo es, glaube ich, komplizierter ist, ist diese Frage Integrationsleistung, Leistungsbezug, vielleicht auch so Wohnungspolitik. Das ist dann immer noch sehr national geregelt. Da hat man bestimmte Handlungsspielräume. Andererseits ist auch in Deutschland dann wiederum besondere Vorgaben auch des Bundesverfassungsgerichts von dem Existenzminimum, was da nun angemessen ist und was nicht. Also da kann man nicht so eins zu eins sagen, was geht und was geht nicht. Meiner Perspektive nach, wenn man jetzt partout sowas machen will, wie man nimmt Leuten irgendwie Wertgegenstände ab als Kostenbeteiligung, gut, das ist eher so demonstrativ oder symbolisch. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber ich sehe jetzt keine unmittelbaren Hürden, wenn man sowas verhandeln will oder gewisse Leistungskürzungen.
Aber dann sprechen wir doch mal im Detail darüber. Also es geht ja um dieses Schmuckgesetz, was es in Dänemark gibt, so wird es genannt. Seit 2016 dürfen dänische Grenzasylbewerbern Wertgegenstände im Wert von ca. 1.340 Euro abnehmen, um damit den Aufenthalt mitzufinanzieren. Wäre das sinnvoll, das bei uns auch zu machen? Das dient ja der Abschreckung.
Also ich bin da jetzt nochmal vorsichtig, Entschuldigung. Es ist also grundsätzlich, denke ich, möglich zu fragen, welche Kostenbeteiligung man auch von Asylbewerbern und Schutzsuchenden vielleicht in Deutschland verlangt. Ob es in dieser Weise möglich ist, wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber klar, man kann darüber diskutieren. Ob es aber von der Logik der Abschreckung sinnvoll ist, ist nochmal eine andere Frage. Ja, das hat politisch ziemlich starke Wellen geschlagen und hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, eben Dänemark als nicht attraktives Land zu sehen. Man kann eben versuchen, ähnliche, wenn man das so will, Signale auszusenden. Aber dann kommen wir wieder zum anderen Problem und das ist das, sagen wir mal, Grundsatzthema. Dänemark hat als kleines Land schon immer relativ wenig Asylbewerber aufgenommen. Jetzt nimmt es noch deutlich weniger auf, auch pro Kopf. Es ist aber nicht so, dass im Gesamtaufkommen nach Europa sehr viel weniger kommen. Im Gegenteil. Und zu glauben, dass wegen solcher Gesetze dann überhaupt keine Menschen sich auf den Weg machen, das ist, glaube ich, sehr unrealistisch. Die Leute nehmen halt dann andere Länder ins Ziel. Und wenn eben Deutschland nicht mehr bereit ist, aufzunehmen, dann gehen sie eben in andere europäische Länder. Dann haben wir diese Diskussion wieder, warum wir sich gegenseitig nicht die Verantwortung zu übernehmen.
Ich komme nochmal auf das Stichwort Sozialleistungen zurück, weil darüber ja auch in Deutschland gerade diskutiert wird, ob die zum Beispiel gekürzt werden sollten. Wenn die Sozialleistungen hoch sind, ist das ja ein Versprechen auf ein besseres Leben für Geflüchtete in Deutschland. Wenn die Sozialleistungen wie in Dänemark gekürzt werden, fällt dieses Versprechen weg. Würde das nicht die Zahlen reduzieren?
Also nochmal grundsätzlich, die gesamte Entscheidung, nach Europa zu kommen, ist von solchen Leistungen in der Summe, natürlich gibt es auch gewisse Effekte, nicht besonders erheblich, soweit man das abschätzen kann. Es ist auch sehr schwierig, das wirklich abzuschätzen. Da wird in der Politik auch viel behauptet. Ich will nicht sagen, es hat keinen Effekt, aber der Effekt, so wie wir es bisher sehen, wäre sehr überschaubar.
Also Sozialleistungen sind jetzt nicht ein entscheidender Pull-Faktor, höre ich daraus. Sie haben auch schon
für nach Europa zu kommen. Ja. Aber dann kann man natürlich darüber reden, in welches Land Menschen nach Europa kommen. Das ist der Unterschied. Darum geht's.
Genau. Ja? Oft wird ja auch darüber gesprochen, dass die Arbeitsmarktchancen oder eben auch familiäre Verbindungen eine Rolle spielen. Genau. In Dänemark dürfen Asylbewerber nicht arbeiten.
Das ist mir so, ehrlich gesagt, auch nicht, würde ich jetzt vorsichtig sein, das so zu behaupten. Dänemark hat tatsächlich eigentlich eine sehr hohe Arbeitsmarktbeteiligung von Zugewanderten. Die Frist, da müsste ich jetzt auch noch mal gucken, ist, glaube ich, aber auch nur einige Monate, bevor man Zugang zum Arbeitsmarkt hat. Nicht so viel anders als in Deutschland. Das ist eben auch eine andere Seite von Dänemark oder auch von allgemeinen nordischen Staaten. Die sonstigen Leistungen oder auch Anstrengungen, Leute dann eben auszubilden und in den Arbeitsmarkt zu bringen, die sind dann gar nicht so gering oder schlechter als bei uns, sondern zum Teil sogar besser. Das ist eben auch eine wichtige Frage. Also, dass man Dänemark nur als diesen harten Hund sieht, das stimmt vielleicht in dieser Hinsicht gar nicht so. Und gerade in Dänemark habe ich eine Studie gesehen, die gezeigt hat, es hat dazu geführt, wenn man mal Sozialleistungen absenkt, dass dann kurzfristig Menschen mehr Arbeit aufnehmen. Mittelfristig hat sich das aber dadurch ausgewogen, dass dann Armut eher in der Familie sich verfestigt hat und dadurch langfristig höhere Kosten entstanden sind. Also ich will jetzt wiederum nicht sagen, es geht alles nicht, aber diese Effekte sind alle nicht so dramatisch und so entscheidend und mit Folgeeffekten verbunden, dass man sagen könnte, man müsste jetzt nur die Sozialleistungen kürzen und dann wäre ein klares Umsteuern zu erkennen.
Herr Borsong, ich habe auch gelesen, dass Sie sagen, ein wichtiger Pull-Faktor ist auch familiäre Verbindungen in ein Land. Also sprich, weil in Deutschland etwa bereits viele Syrer sind, kommen auch noch mehr Syrer nach. Der Familiennachzug, der ist in Dänemark auch erschwert werden. Wäre das auch etwas für Deutschland? Oder sagen Sie, das geht auf gar keinen Fall?
Also ja, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Die Familie ist sicherlich mit einer der, wenn man das so nennen will, Pull-Faktoren. Aber das ist auch ein Modell, wo man immer mehr drüber streitet, weil das ja auch die eigene Entscheidungsfähigkeit der Leute sehr, sehr in den Rand stellt. Aber ja, Familie ist ein wichtiger Punkt und Deutschland hat es ja auch vielfach eingeschränkt. In den
ist ja auch eine Frage des menschlichen Umgangs, ne?
Ja, also Deutschland hat in den vergangenen Jahren da auch sehr die zeitliche Schiene gestreckt und die Leute eben sehr langsam behandelt. Und es ist aber letztlich ein Grundrecht, das auf Familie zu haben, dass man sagt, man kann das nicht gänzlich verbieten. Aber wenn man da noch längere Fristen einbauen will oder wenn man sagt, für gewisse Gruppen ist es eben sehr schwierig. In der Praxis ist es auch oft sehr, sehr schwierig für die Leute vor Ort überhaupt so einen Antrag zu stellen. Dann kann man da versuchen, noch gewisse Effekte zu erreichen. Aber wiederum, das ist nichts Neues. Auch für die Sachleistungen sind es, das ist nichts Neues. Man kann an diesen Schrauben immer etwas drehen und vielleicht etwas dadurch diese Spitze, die wir gerade erleben, versuchen nochmal abzufedern. Aber es ist kein wirkliches Umschwenken, kein grundsätzlich neuer Kurs.
Das habe ich verstanden, Herr Borsong. Wie kann man trotzdem Signale senden, dass sich der Weg nach Europa, konkret nach Deutschland, nicht lohnt?
Also ich habe diese Sprache auch immer ein bisschen problematisch gesehen, dass man sagt, man sendet Signale. Man will natürlich zeigen, es sollten nicht alle diese Reise auf sich nehmen mit allen Gefahren. Dafür gibt es auch Informationskampagnen, die, man muss aber auch sagen, nur bedingte Erfolge haben. Was wichtiger ist, ist zu versuchen, Menschen, wenn sie jetzt geflüchtet sind oder wenn sie sich genötigt sehen, ein Land zu verlassen, in der Region zu halten, dadurch verlässlich humanitäre Hilfe zu leisten und gleichzeitig Angebote vielleicht auch stärker zu machen, zu sagen, okay, wenn ihr euer Leben verbessern wollt, wenn ihr Arbeit sucht, dann gibt es auch Alternativen als diesen Weg und da eben andere Chancen aufzuzeigen, wie wir es im Westbalkan gemacht haben. Das Signal zu senden nach dem Motto, wir sind einfach nur, sagen wir mal, grob zu euch, das haben wir ja gesehen, funktioniert auch schlecht in Ländern wie Libyen. Die Leute kommen trotzdem, trotz aller Menschenrechtsverletzungen, die dort stattfinden.
Sagt an dieser Stelle Raphael Bossong von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Wiederhören.
Bitte sehr.